Wir fahren weiter in Josua 15. Und zwar ab Vers 20 lese ich noch so beispielsweise weiter, wie das alles beschrieben wird. Das war das Erbteil des Stammes der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern. Und die Städte am Ende des Stammes der Kinder Juda gegen die Grenze Edoms hin im Süden waren. Es wird ganz genau auch geografisch angegeben, wie die verschiedenen Ortschaften hießen. Kabzeel und Eder und Jagur und Kina und Dimona und Adada und Kedesh und Hazor und Jitnan. Das ist natürlich ein anderes Hazor als das, was wir in Josua 11 in Galiläa gefunden hatten. Das ist da unten im Süden. Und Jitnan, Sif und Telem und Bealot und Neuhazor und Keriot Hetzron, das ist Hazor, Amam und Shema und Molada und Hazor Gatta und Cheshmon und Bet Pelet. Sieht man, wie oft Hazor vorkommt. Das ist ganz normal, weil Hazor heißt eigentlich ein eingezäuntes Gebiet. Also gerade wenn man da in der Wüste eben viel mit Schafzucht zu tun hatte, hat man eben so eine Einzäunung gemacht und das gibt automatisch den Namen Hazor. So wie auch im Deutschen gewisse Ortschaftsnamen ganz typisch sind, die an vielen Orten sich repetieren. Ja, Vers 28 und Hazor Shual und Beersheba und bis Lotja, Baala und Iyim und Ezem und Eltolat und Kessil und Horma und Ziklak und Madmana und Sansana und Lebaot und Shilchim und Ayin und Rimon. Übrigens, im Hebräischen sind die Wörter meistens endbetont. Das ist komisch. Ich meine, im Deutschen haben wir eher sogar Betonung auf ersten Silbe. Im Hebräischen typischerweise letzte Silbe. Aber nicht immer. Ayin, man sagt nicht Ayin, sondern Ayin. Das heißt Quelle oder Auge. Und dann Rimon, das bedeutet Granate, also vom Granatapfelbaum. Aber heute modern Hebräisch, eine Granate in der Armee, das ist auch ein Rimon. Ja. Alle Städte waren 23 und ihre Dörfer. In der Niederung, das ist jetzt die Schefela, also das Tiefland, westlich von den Bergen Judäas, Eshtaol und Zoha und Aschna und Sanoach und En Ganim, das ist die Quelle der Gärten, Tapuach, Apfel, und Enam, Doppelquelle, Jarmut und Adulam, Socho und Azeka und Shaarayim, das ist eine Ortschaft mit zwei Stadttoren, weil Shaar heißt Stadttor und Shaarayim Doppeltor. Und Aditaim und Gedera und Gederotaim, 14 Städte und ihre Dörfer, Zenan und Hadasha und Migdalgad und Dilhan und Mitzpe und Jokteel, Lachis und Botskat und Eglon und Kabon und Lachmas und Kitlish und Gederot, Beit Dagon und Naama und Makeda, 16 Städte und ihre Dörfer, Libna und Eter und Aschan und Iftach und Aschna und Netziv und Kehila und Achsiv und Maresha, 9 Städte und ihre Dörfer, Ekron und seine Tochterstädte und seine Dörfer, von Ekron an und westwärts, alle, die zur Seite von Asdod lagen und ihre Dörfer. Asdod, seine Tochterstädte und seine Dörfer. Gaza, seine Tochterstädte und seine Dörfer. Bis an den Bach Ägyptens. Da haben wir wieder den Nachal mit Mitzrayim. Und das große Meer und das angrenzende. Und im Gebirge Shamir und Yatir und Socho und Dana und Kirjat Sanna, das ist Debir. Und Anab und Eshtemo und Anim und Gosen und Holon und Gilo. 11 Städte und ihre Dörfer. Arab und Duma und Eshan und Janum und Bet Tapuach, Apfelhausen, und Afeka und Humta und Kiryat Arba, das ist Hebron. Und Zior, 9 Städte und ihre Dörfer. Maon, Karmel und Sif und Jutta und Jezreel und Jokdeam und Sanoach, Kayin, Gibea und Timna, 10 Städte und ihre Dörfer. Halchul, Bet Zur und Gedor und Maarat und Bet Anot und Eltekon, 6 Städte und ihre Dörfer. Kiryat Baal, das ist Kiryat Yarim. Und Rappa, 2 Städte und ihre Dörfer. In der Wüste. Bet Arava, das ist Aravahausen. Ja, Arava ist ja der Name der Tiefebene beim Toten Meer. Und Bet Arava ist das Haus der Arava. Aravahausen. Medin und Sechacha. Das ist interessant, weil diese Ortschaft kann man identifizieren mit Qumran. Also der Ort, wo diese Siedlung entstanden ist, im 2. Jahrhundert vor Christus. Also Siedlungen, die sich abgesondert haben vom offiziellen Judentum, weil im Tempel alles so durcheinander war. Nicht wahr? Die hohen Priester waren nicht mehr legal, nicht mehr aus der Linie von Zadok. Das war seit Salomo immer so, auch als der zweite Tempel gebaut wurde. Jeshua war ein Sohn von Zadok zur Zeit von Ezra. Aber das ging so weiter bis ins 2. Jahrhundert. Und da hat die Familie der Makkabäer schließlich, es war am Anfang eine Erweckungsbewegung, dann haben sie den Griff zur Macht gemacht und wurden hohe Priester, illegal. Und so hat sich das weiter fortgesetzt, dass alle weiteren hohen Priester oder mindestens fast alle waren illegal. In diesem Sinn war übrigens auch der hohe Priester zur Zeit des Herrn Jesus, der Kaiaphas, ein illegaler Hohepriester, der den Herrn zum Tod verurteilt hat. Ja, und das hat vielen Treuen Mühe gemacht. Und ein Nachkomme von Zadok hat sich entschlossen, ich gehe in die Wüste. Und da haben sie die Siedlung in Qumran gegründet. Die haben Bibelhandschriften gesammelt, was sie haben konnten, denn sie haben sich vom Tempel abgesondert. Und die besten Handschriften waren ja im Tempel. Die allerbesten Vorlagen, nach denen man alle Handschriften der Synagogen immer wieder eichen konnte, die waren im Tempel und sie haben sich abgesondert. Und da haben sie einfach alles Material, was sie haben konnten, haben sie gesammelt, um dort zu studieren. Und die haben sich gesagt, wir warten, bis der Messias kommt. Jetzt ist ja die Zeit, wo bald der Messias kommen musste. Das wussten sie. Also ihre Endzeit-Prophetieauslegung war in dieser Hinsicht absolut korrekt. Und sie sind also dort runtergegangen. Sie haben sich gesagt, in Jesaja 40 heißt es, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg in der Arava. Ja, Steppe heißt Arava. Dann gingen sie in die Arava. Und es war ihnen wichtig, auf jüdischem Boden zu sein. Da in der Arava, nicht da, sondern da, am Nordende des Toten Meeres. Ah, ich dachte, man sieht das und man sieht es eben nicht. Jetzt kommt es gleich. Kleines technisches Problem. Ja gut, ich spreche mal weiter, bis es soweit ist. Die haben also sich gesagt in Juda, denn der Messias kommt aus dem Stamm Juda. Die haben sich gesagt eben dort unten in der Arava, denn der Vorläufer wird dort auftreten und das Kommen des Messias ankündigen und dann wird seine Herrlichkeit offenbar werden. Und sie haben gesagt beim Toten Meer, denn dort wird in der Endzeit ein geordneter Tempel kommen von dem Messias und ein eine Quelle und dann ein Fluss aus dem Tempelberg wird runtergehen bis ins Tote Meer. Darum haben die Qumran gewählt. Und es ist also durchaus denkbar, dass Sechacha hier, genau dieser Ort, ist von Qumran. So, und jetzt. Zeige Option und wir haben es. Ja, also, da eben noch im Stamm Juda, nicht in Benjamin, aber am Nordende des Toten Meeres in der Arawa. Ja, also das zu Vers 61 und 62. Und Nibshan und Ir Hamelach und En-Gedi, 6 Städte und ihre Dörfer. En-Gedi, Quelle des Böckleins. Das ist diese Oase da, so im Mittelbereich des Toten Meeres. Eine wunderbare Oase inmitten der heißen Wüste mit unerbittlicher Sonnenstärke. Und dort hat König David Zuflucht gesucht auf der Flucht vor Saul. David hat sich dort versteckt. Und er ging dann hinauf bis zum Steinbockfelsen. Und diese Steinböcke, die sind heute noch dort zu sehen. Und auch Klippendechse, das ist dieses En-Gedi. Sieht man, hier wird das einfach so beschrieben, aber später in der biblischen Geschichte spielt dann En-Gedi wieder eine Rolle. Und viele andere Ortschaften, die hier erwähnt werden, spielen eben später in der Heilsgeschichte wieder eine Bedeutung, wie ich das jetzt an verschiedenen Beispielen versucht habe zu verdeutlichen. Und dann kommt Vers 68. Aber, ein trauriges Aber. Aber die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, die Kinder Juda vermochten sie nicht auszutreiben. Und die Jebusiter haben mit den Kindern Juda in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Das ist ein dunkler Punkt in diesem Buch des Sieges. Aber wir haben gesehen, es gab noch mehr dunkle Punkte. Das hat angefangen dort mit Ai, dann mit den Gibeonitern. Und hier sieht man, sie schaffen es nicht. Mit dieser Stadt, die später die Hauptstadt Israels werden sollte, die Stadt, die später die Stadt des großen Königs werden sollte, und da hat der Teufel ein ganz besonderes Interesse gehabt, diese Stadt nicht herzugeben. Die Stadt, von der Mose 21 Mal im 5. Buch Mose geschrieben hat, ich schlage das auf als Beispiel, er spricht immer von dem Ort, den der Herr erwählen wird, in einem eurer Stämme, um da selbst seinen Namen wohnen zu lassen. Zum Beispiel 5. Mose 12, Vers 4. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht also tun, nämlich Götzendienst treiben, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass ihr dort wohne. Vers 11, der Ort, welchen der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Vers 14, sondern an dem Ort, welchen der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Und so geht es weiter, Vers 18, Vers 21, Vers 26. Und insgesamt 21 Mal im ganzen 5. Buch Mose spricht er von diesem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dort wohnen zu lassen. 3-mal, 7-mal. Aber er wird nie erwähnt mit Namen. Und der Josua wurde das Land erobert und dann begann die große Suche nach diesem Ort, von dem Mose gesprochen hatte. Und man wusste damals noch nicht, es ist Jerusalem. Aber genau diesen Ort, da hatten sie ein Problem. Den konnten sie nicht richtig erobern. Nur teilweise. Also es gab da eine Koexistenz zwischen Juden, den Kindern Juda und den Jebusitern. Aber später hat Gott durch prophetische Enthüllung in der Zeit von David dann klar gemacht: Jerusalem, das ist der Ort, wo ich meinen Namen wohnen lassen will. Und darum hat dann Salomo dort den Tempel bauen müssen. Aber wir sehen, der Teufel hat da bereits im Voraus wirken wollen. Genau diesen Ort wollte er ihm nicht geben. Wenn schon irgendwas anderes, aber nicht den Ort. Und neutestamentlich, was entspricht diesem Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen will? Das ist eigentlich Matthäus 18, Vers 20. Und da sagt der Herr Jesus, indem er über die Gemeinde spricht, die ja im Alten Testament ein Geheimnis war. Und ab Vers 15 spricht er bereits über die Gemeinde und ihre Aufgabe in Gemeindezucht und dann auch über die Bedeutung des Gebets in der Gemeinde mit spezieller Verheißung. Und dann wird zusammengefasst Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das war eine Überraschung für die Jünger, denn sie dachten, für einen Gottesdienst braucht es mindestens 10 Männer. Die Rabbiner haben festgelegt, um eine Synagoge zu sein, an einem Ort, um so offiziellen Gottesdienst zu feiern als Synagoge, braucht man 10 Männer. Also man muss den Minyan, das heißt die Zahl, aber mit Minyan ist gemeint die Zehnerzahl, den Minyan beieinander haben, dann kann man Synagoge sein. Und das haben sie abgeleitet aus der Geschichte mit Sodom und Gomorra. Abraham bittet Gott, wenn 50 Gerechte sind, so verschone Sodom. Und der Herr geht darauf ein. Aber vielleicht sind es nur 45. Und der Herr geht darauf ein und er geht runter, Abraham geht runter bis auf 10. Und der Herr sagt, wenn 10 Gerechte in Sodom sind, werde ich die Stadt verschonen. Aber sie wurde weggerafft. Denn es gab diese Zehnerzahl nicht. Und so haben die Rabbiner abgeleitet, um ein Zeugnis zu sein in einer Stadt mit einem offiziellen Gottesdienst, braucht es die Zehnerzahl, ja, den Minyan. Und jetzt kommt der Erlöser in dieser Welt, der Messias, und er lehrt seine Jünger, denn wo zwei oder drei versammelt sind, übrigens wörtlich nicht in meinem Namen, sondern zu meinem Namen hin, das heißt auf ihn ausgerichtet, er hat alle Autorität. Nicht das, was Menschen an Statuten aufstellen und organisatorischen Strukturen selber aufbauen, sondern da, wo sie versammelt sind, zu ihm, zu seinem Namen hin. Und er kann führen und leiten den Gottesdienst. Da kommt die Verheißung, da bin ich in ihrer Mitte. Natürlich, Gott ist allgegenwärtig. Was heißt das, wenn Gott an einem Ort wohnt, da in der Mitte ist? Im Alten Testament war Gott auch allgegenwärtig. Aber trotzdem heißt es, dass er in Jerusalem im Tempel gewohnt hat. Und die Schechina, die Wolken- und Feuersäule, hat über dem Salomo-Tempel seine Gegenwart angezeigt. Aber das war eben der Ort, wo Gott sich auf besondere Weise offenbarte. Wo man ihn auf besondere Weise auch erleben und erkennen konnte. Die Königin von Sheba, die kam aus dem Jemen. Sheba war nicht Äthiopien, das war der alte Name für Jemen. Die kam also vom Südende der saudischen Halbinsel. 1000 Kilometer ist sie gegangen, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dort, da wo der Tempel war, sagt sie, nicht die Hälfte hat man mir erzählt in meinem Land. Du hast das Gerücht übertroffen. Glückselig sind diese Knechte, die deine Weisheit hier hören dürfen. Das war der Ort, wo sich Gott auf besondere Weise zu erkennen gab. Und wenn der Herr Jesus sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist dieser Ort, wo eben Gottesdienst geschieht, wirklich allein ausgerichtet auf den Namen des Herrn Jesus. Da wird man seine Führung und seine Gegenwart in einer besonderen Weise erleben. Das ist das neutestamentliche Gegenstück zu diesem dreimal, siebenmal angekündigten Ort, den der Herr auserwählen wird in einem deiner Stämme. Und dort sollen die Schlachtopfer hingebracht werden. Was man aus dem 5. Mose erkennen kann, ist, in einem dieser 21 Stellen heißt es, dass man hinaufgehen soll zu dem Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wird. Es war also klar, das wird nicht in der Schefela unten sein, nicht in der Sharon-Ebene, auch nicht da unten beim Negev in Beersheba, sondern es wird irgendwo im Bergland sein. Und schließlich da, wenn hier das zentrale Bergland ist, das geht da durch Issachar, Manasse, Ephraim, Benjamin, Juda, da in Jerusalem. Ja, das einfach als Bemerkung zu dieser traurigen Feststellung in Vers 68, Jerusalem. Das Wichtigste, das Herz des Landes Israel, das hatten sie nicht gekriegt. Aber König David später erobert in einer gewaltigen Aktion die Stadt Jerusalem. 2. Samuel 5, Vers 16. Jetzt geht es um das Erbteil von Josef. Und das Los kam heraus für die Söhne Josefs vom Jordan, von Jericho an, bei dem Wasser von Jericho gegen Osten. Die Wüste, die von Jericho auf das Gebirge von Bethel hinaufsteigt, und die Grenze lief von Bethel nach Luz und ging hinüber nach der Grenze der Arkiter nach Atarot, und sie stieg westwärts hinab nach der Grenze der Jafletiter, bis an die Grenze von Unter-Bethoron und bis Gezer. Und ihr Ausgang war nach dem Meer hin. So erhielten die Söhne Josefs Manasse und Ephraim ihr Erbteil. Da haben wir Ephraim und Manasse. Und es war die Grenze der Kinder. Ephraim, Josef wird eben als zwei Stämme gerechnet. Es war die Grenze der Kinder Ephraim nach ihren Geschlechtern, die Grenze ihres Erbteils gegen Osten, war Aterot-Adar bis Ober-Bethoron, und die Grenze lief gegen Westen nach Mikmetat hin, nördlich, und die Grenze wandte sich gegen Osten nach Ta'anat-Silo und ging daran vorbei, gegen Osten nach Janocha. Und sie stieg von Janocha hinab nach Atarot und Naarat und stieß an Jericho und lief aus am Jordan. Von Tapuach ging die Grenze gegen Westen nach dem Bach Kana, und ihr Ausgang war nach dem Meer hin. Das war das Erbteil des Stammes der Kinder Ephraim nach ihren Geschlechtern, nebst den Städten, welche für die Kinder Ephraim abgesondert wurden. Inmitten des Erbteils der Kinder Manasse. Alle Städte und ihre Dörfer. Aber, nochmals eine schwarze Stelle. Aber sie trieben die Kanaaniter nicht aus, die zu Gezer wohnten. Und die Kanaaniter haben inmitten von Ephraim gewohnt bis auf diesen Tag, und sie wurden fronpflichtig. Auch da nicht ein völliger Sieg. Und wir sehen, hier wird bereits das Buch Richter vorbereitet. Das Buch Richter wird zeigen, wie es dann noch viel schlimmer wird mit Misserfolgen. Das sind nur erste punktuelle Anfänge. Aber in Richter 1 sehen wir, das wird schlimmer und immer noch schlimmer. Und schließlich noch schlimmer, nämlich die Feinde beginnen, Israel zurückzudrängen. Dass sie das, was sie einmal gewonnen hatten, wieder verlieren. Und das ist sehr ernst, wenn Gläubige Dinge im Glauben erkannt, erfasst haben, sich daran gefreut haben und später, nicht den ganzen Glauben, nein, aber gewisse Wahrheiten, die, mit denen wir verbunden sind, über Bord werfen. Und das gibt's. Und das entspricht genau Richter 1, wo der Feind das Volk zurückdrängt. Sie haben schon noch etwas im Land. Aber sie verlieren, was sie einst besaßen, wo einst ihre Fußsohle darauf gestanden war. Und da sehen wir, sie machten sie fronpflichtig. Gut, sie waren ihnen wenigstens unterwürfig, aber das war nicht Gottes Plan. Kapitel 17. Und das Los kam heraus für den Stamm Manasse. Denn er war der Erstgeborene Josefs. Für Makir, den Erstgeborenen Manasses, den Vater Gileads, da er ein Kriegsmann war, so wurden ihm Gilead und Basan zuteil. Und es kam heraus für die übrigen Söhne Manasses nach ihren Geschlechtern, für die Söhne Abiesers, für die Söhne Heleks und für die Söhne Asriels und für die Söhne Sichems und für die Söhne Hefers und für die Söhne Shemidas. Das waren die Kinder Manasses, des Sohnes Josefs, die männlichen, nach ihren Geschlechtern. Und Zelophchat, der Sohn Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Merkt man, ich habe richtig betont. Ich habe nicht gesagt nur Töchter, sondern nur Töchter. Ja, man muss beim Lesen darauf achten, dass man die richtigen Wörter betont. Man kann beim Bibellesen falsch betonen und die Leute, die zuhören, verstehen dann auch falsch. Man kann mit dem Lesen allein schon einiges erklären. Also, nur Töchter. Aber was für welche? Machla und Noah, Chogla, Milka und Tirza. Und sie traten herzu vor Eleazar, den Priester, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor die Fürsten und sprachen: Der Herr hat Mose geboten, uns ein Erbteil unter unseren Brüdern zu geben. Und er gab ihnen nach dem Befehl des Herrn ein Erbteil unter den Brüdern. Unter den Brüdern ihres Vaters. Und so fielen dem Manasse 10 Anteile zu, außer dem Land Gilead und Basan, das jenseits des Jordan liegt. Denn die Töchter Manasses erhielten ein Erbteil unter seinen Söhnen. Das Land Gilead aber wurde den übrigen Söhnen Manasses zuteil. Ja, da haben wir diese Töchter Zelophchats. Und die fordern hier ihre Anrechte an das Land, an das auserwählte Land an. Und das führt uns zurück zu 4. Mose. Schlagen wir auf, wo die Töchter Zelophchats zum ersten Mal vorkommen. Das ist am Ende der Wüstenwanderung. Die meisten waren bereits verstorben von der Auszugsgeneration. Und jetzt Kapitel 27, Vers 1. Und es nahten herzu die Töchter Zelophchats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes Josefs. Warum wird dieser ganze Stammbaum von diesen 5 Töchtern aufgezählt? Er soll zurückgeführt werden auf Josef. Diesen Mann nach dem Herzen Gottes, der so viel Schweres in seinem Leben erfahren hatte. Man muss sich vorstellen, ein 17-Jähriger wird von seinen 10 älteren Brüdern so abgelehnt, sie verkaufen ihn nach Ägypten. Da muss man ja durchdrehen. Aber der ging nicht in eine Klinik. Der ging nach Ägypten. Nach Ägypten, und dort hat er sich treu erwiesen als Diener im Haus von Potiphar. Und dann kam diese ganze Geschichte mit der Frau Potiphars, die ihn zur Unzucht verführen wollte. Und er macht ihr klar, eine so große Sünde gegen Gott zu begehen, das geht überhaupt nicht. Aber die hat nicht gehört. Und die hat ihn wirklich schließlich sogar berührt. Und das war der Moment, wo es heißt, Josef floh und ließ sein Kleid fahren. Aber das, diese mutige Tat als Mann, zu fliehen in einer gefährlichen Situation, das hat ihm die Verleumdung eingebracht. Er hätte etwas dieser Frau antun wollen. Er kommt in den Knast. Er hätte sich sagen können, was ist das für ein Leben? Ich will treu mit dem Herrn gehen und es geht alles schief. Die verkaufen mich nach Ägypten und die brechen dabei dem Vater noch das Herz. Ja? mit dem Leibrock von Josef in Blut getaucht. Ja, das wusste er dann nicht, aber er ging nach Ägypten und dort ist er treu und kommt dann in den Knast. Und dort erweist er sich auch wieder treu als Prophet. Die zwei Mitgefangenen hilft er, ihre Träume von Gott zu verstehen. Und er sagt, denk an mich, wenn... Ja, was? Er vergisst ihn. Vergessen im Knast in Ägypten. Und der kann immer noch nicht in keine Klinik. Also der hätte jetzt über Zeit gehabt, um über alle seine schlimmen Verletzungen nachzudenken. Und das waren Verletzungen. Also wenn ich sage Verletzungen, ist das nicht ein bisschen ironisch. Aber er hat dem Herrn die Treue gehalten. Und dann mit 30 kommt er doch noch aus dem Gefängnis. Und dieser Mann hat sich so treu erwiesen. Und ich meine, er hätte sagen können, was ist mein Leben? Die besten Jahre habe ich verpasst, von 17 bis 30. Ja, aber er ist dem Herrn treu geblieben und Gott hat ihn schließlich aus dieser untersten Position im Gefängnis zum zweiten nach dem Pharao gemacht in Ägypten. Und er ertrug diese Ehre, weil er gelernt hat, mit Schmach und Schande zu leben. Das hat ihn bewahrt, hochmütig zu werden. Ich meine, es ist ganz gefährlich, wenn man bekannt wird, aber eben, wenn der Herr einen andere Wege so geführt hat, das ist eine enorme Hilfe, um die Bescheidenheit zu bewahren. Also ein wunderbarer Mann, und es gibt so viele Parallelen in dem Leben von Josef wie bei keinem anderen Gottesmann im Alten Testament auf den Herrn Jesus hin. Und diese Töchter Zelophrats waren Nachkommen von diesem Josef. Und so wie er ein Gottesmann war, wollten sie Frauen Gottes sein. Und dann heißt es in Vers 2, und sie traten, und dies waren die Namen, das habe ich gelesen, und dann Vers 2, und sie traten vor Mose und vor Eleazar, den Priester, und vor die Fürsten, und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sprachen, das sind aber mutige Frauen. Unverheiratete Frauen, die kommen vor Mose und die ganze Gemeinde Israels, das war ein Millionenvolk. Und die haben ganz klare Vorstellungen. Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht unter der Rotte derer, die sich in der Rotte Koras gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner Sünde gestorben. Das heißt, in der Sünde, wie alle anderen, die damals bei Kadesh Barnea eben nicht geglaubt haben. Und so ist er gestorben. Er war aber eben nicht einer, der sich da bei der Rotte Koras irgendwie, der da mitgemacht hat bei dieser Rebellion gegen Gott und sein Wort. Und dann sagen sie, und er hatte keine Söhne. Das gibt's. Von der Wahrscheinlichkeitsrechnung sollte es etwa gleich viele Töchter wie Söhne geben. Aber es gibt Familien, die haben 5 Töchter. Fertig. Keine Söhne. Und jetzt kommt die Frage, warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seines Geschlechts, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Diese Sprache vor ganz Israel. Die sagen Mose, gib uns ein Eigentum. Wir möchten auch etwas haben im Land. Jetzt waren sie noch in der Wüste. Aber die glaubten wirklich, wir kommen ins Land. Und wir möchten diesen Segen Gottes. Das waren eben Frauen Gottes, die wirklich diesen Segen wollten. Das waren Axas, ja, in Vervielfältigung. Und eben, die sagen, gib uns ein Eigentum. Ebenso wie ein Kaleb später sagt, gewissermaßen, gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres Vaters. Und das war ein Rechtsfall, den hat es noch nie gegeben. Mose wusste nicht, was er sagen sollte. Ja, wie ist das erbrechtlich? Können jetzt diese Töchter erben? Aber die wollten, dass diese Familie nicht ausgelöscht wird, sondern dass die auch ein Erbteil haben wird im Land. Was macht ihr? Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Die Töchter Zelophchats reden recht. Wow, das war ein Moment. Die bekommen vor ganz Israel Bestätigung, dass sie keine frechen Feministinnen sind, sondern dass sie Frauen Gottes sind, die das Richtige wollen und Energie zeigen dafür. Die Töchter Zelophchats reden recht. Du sollst ihnen sicherlich ein Erbbesitztum unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und dann wird erklärt, eben wie das erbrechtlich aussehen soll. Ist das nicht interessant? Mose hätte ja sagen können, ja, schaut mal, ihr seid jetzt ledig, nicht wahr? Aber vielleicht werdet ihr mal heiraten und dann kriegt ihr das Erbteil eures Mannes. Oder das hätten diese Töchter auch sagen können, was sollen wir? Wahrscheinlich heiraten wir mal und dann kriegen wir ja sowieso was. Nein, für sie war das Erbteil wichtiger als heiraten. Die wollten ein Erbteil im Land, ob sie heiraten oder nicht. Das zeigt eine Gesinnung. Das ist ihnen wichtiger. Es gibt Leute, die für sie ist das Wichtigste heiraten. Ja, und das ist meistens sondern ziemlich gefährlich. Heiraten um jeden Preis. Und das kann bedeuten, dass man das Erbteil verliert. Geistlich gesprochen, nicht wahr? Weil man einfach unbedingt wollte. Aber für sie war wichtig ein Erbteil. Nun, die haben später alle geheiratet. Das lesen wir in 4. Mose 36. Ich lese ab Vers 5. Da gebot Mose den Kindern Israel nach dem Befehl des Herrn und sprach: Der Stamm der Kinder Josef redet recht. Merken wir, da kommt wieder diese Sprache auf. Die Töchter Zelophchats reden recht. Der Stamm der Kinder Josef redet recht. Dies ist das Wort, welches der Herr betreffs der Töchter Zelophchats geboten hat, indem er sprach: Sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, zu Frauen werden. Nur sollen sie einem aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters zu Frauen werden, damit nicht ein Erbteil der Kinder Israel von Stamm zu Stamm übergehe. Denn die Kinder Israel sollen an jeder dem Erbteil des Stammes seiner Väter anhangen. Und jede Tochter, die ein Erbteil aus den Stämmen der Kinder Israel besitzt, soll einem aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters zur Frau werden, damit die Kinder Israel an jeder das Erbteil seiner Väter besitzen und nicht ein Erbteil von einem Stamm auf den anderen übergehe. Denn die Stämme der Kinder Israel sollen an jeder seinem Erbteil anhangen. Also es war in Israel möglich, als, sagen wir, Frau aus dem Stamm Dan einen aus dem Stamm Levi zu heiraten. Oder es war möglich, aus dem Stamm Juda einen als Frau einen aus dem Stamm Aser zu heiraten und so weiter. Aber wenn diese Situation war, wie hier, wo eben nur Töchter erben sollen, dann ist es wichtig, dass sie jemanden heiraten aus dem gleichen Stamm, damit eben das Erbteil, das ihnen gehört, nicht auf einen anderen Stamm rübergeht. Das Erbteil soll in den Stammesgebieten bleiben. Und darum gab es für sie hier diese Einschränkung zu heiraten. Sie dürfen einen heiraten aus dem Volk Gottes, natürlich keinen von den Kananitern. Das war klar, keinen Ungläubigen. Das Gebot ist so klar, auch im Neuen Testament. Schauen wir mal 2. Korinther 6. Vers 11. Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, sondern ihr seid verengt in eurem Innern. Es gab so freche Korinther, die haben Paulus den Vorwurf gemacht, er enge ein. Und Paulus sagt, unser Herz ist ganz weit. Und in Wirklichkeit seid ihr verengt in eurem Drang, eben so zu rebellieren. Und dann sagt er zur gleichen Vergeltung aber, ich rede als zu Kindern, werdet auch ihr weit. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, sein Name für den Teufel, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern und so weiter. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, das ist ein Befehl, das ist nicht eine Empfehlung. Seid nicht in einem ungleichen Joch. Das ist eine Anspielung auf ein Gesetz in 3. Mose 19,19 und 5. Mose 22,10. Man durfte zum Beispiel nicht pflügen mit einem Esel und mit einem Rind zusammen. Und das wäre auch Tierquälerei. Denn die haben einen ganz unterschiedlichen Schritt und die würden sich nur Schmerzen zufügen, wenn sie unter dem gleichen Joch ziehen. Man muss zwei Rinder oder zwei Esel zusammenfügen. Und der Apostel Paulus benutzt dieses Gesetz, um geistlich übertragen zu zeigen, es geht nicht, dass ein Ungläubiger und eine Ungläubige zusammengejocht sind. Und eben in der Ehe haben das engste Joch, nicht ein Ehejoch tragen. Das geht nicht. Licht und Finsternis geht nicht zusammen. Ja, und so war klar, sie müssen einen aus dem Volk Gottes heiraten. Aber interessant, das heißt, sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, zu Frauen werden. Also sie müssen den heiraten, den sie auch heiraten wollen. Und das ist an die Adresse von gut gemeinten jungen Brüdern, die sich überlegen, das ist sie. Und zum Beispiel, ich hoffe nicht ein WhatsApp, aber einen schönen Brief. Und ich bin überzeugt, du bist die Richtige, aber mir ist es völlig klar. Und wenn sie sagt, mir ist es nicht klar, dann sagt er, aber weißt du, der Herr hat mir das so klar gezeigt, das ist der Weg. Das geht gar nicht. Da müssen beide die Überzeugung haben. Und wenn sie nicht die Freudigkeit bekommt für diesen Weg, dann muss man das in Frage stellen. Und ich habe das in der weiteren Verwandtschaft mal erlebt. Da kam es sogar zu einer Verlobung. Und die Brüder dieser jungen Schwester, die haben gemerkt, mit der stimmt was nicht. Und dann haben sie die mal richtig drangenommen. Und die wollten wissen, was ist los? Und erst dann hat sie ausgepackt. Da wurde ganz klar, das geht überhaupt nicht. Und die stand unter einem falschen Zwang. Das war gar nicht der Weg, der wirklich eben ihr entsprach. Und es ist natürlich etwas Schwerwiegendes, wenn eine Verlobung, die ja eben ein Versprechen, Eheversprechen ist, aufgelöst wird. Aber da war klar, also besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und eben, dieser Grundsatz ist ganz wichtig, mit dem heiraten, der in ihren Augen gut ist. Aber da möchte ich noch lesen aus 1. Korinther 7, das ist dieses bekannte Kapitel über Ehe, Ehelosigkeit und so weiter. Und da heißt es doch in Vers 38, Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange Zeit ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Hier geht es um den Fall, wenn eine Frau verwitwet, dann gibt es ja auch Männer, die wollen vorher noch ein Versprechen abnehmen, du wirst später nie mehr heiraten. Das geht nicht. Ist nicht biblisch. Die Ehe ist gültig vor Gott, solange die beiden leben, aber wenn einer stirbt, dann ist die Ehe vor Gott aufgelöst. Und die Bibel lehrt, dann ist sie frei, wieder sich zu verheiraten. Aber jetzt, an wen? Da heißt es, sie ist frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Der Gut ist in ihren Augen. Aber, dann noch ein Satzteil. Nur im Herrn. Und das ist doch interessant. An wen sie will, das heißt, sie möchte diesen Weg gehen, hat die Freudigkeit, diesen Weg zu gehen. Aber nur im Herrn zeigt, dass der Herr wirklich gezeigt hat, dass das sein Weg ist. Nicht irgendeiner. Es geht nicht darum, irgendeine zu haben, ja? Da hat mir mal einer erzählt, dass Schwelm, aber das ist vor Jahrzehnten, heute käme das nicht mehr vor, der kam an die Türe von dieser Familie und hat gefragt, ich würde gerne eine ihrer Töchter haben. Na, das geht aber nicht so, hat er geantwortet. Irgendeine, nein, nur im Herrn. Also es ist wichtig, dass wenn die Anfrage kommt, dass diesem jungen Mann auch klar ist, das ist der Weg des Herrn, aber nicht so, dass er das ihr aufdrängt. Wenn es nämlich der Weg des Herrn ist, dann kann sie schreiben, ja, wenn der Herr dir das gezeigt hat, dann wird er das auch mir zeigen können. Das ist der Punkt. Und das ist dann auch die Bestätigung, ja, noch die letzte Bestätigung, die es dazu braucht. Aber schon interessant, das, was die gläubige Frau hier will und das, was der Herr will, und das passt zusammen. Noch eine Stelle dazu aus Apostelgeschichte 15. Sieht man, Buch Josua, da machen wir noch Eheberatung und Eheanbahnungsberatung. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, wir werden alle möglichen Themen behandeln anhand des Buches Josua. Und zwar geht es da um diese wichtige Besprechung der Apostel, um eine grundlegende Lehrfrage im Zusammenhang, wie wird man gerettet? Und die Sache wird geklärt. Und dann wird Folgendes gesagt in Apostelgeschichte 15, Vers 27. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die euch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke und so weiter. Das ist gewaltig. Es hat dem Heiligen Geist gut geschienen. Es hat uns gut geschienen. Also das, was der Heilige Geist wollte, war genau das, was diese Apostel und alle mit ihnen auch wollten. Übereinstimmung zwischen dem Willen Gottes und dem Willen des Menschen. Und dann möchte ich noch zuletzt lesen aus Esra 7, 17. Da geht es um eine ganz andere Angelegenheit. Da gibt der König Artasasta dem Esra einen Brief mit und darin schreibt der König von Persien: Deshalb kaufe mit Fleiß für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer und bringe sie da auf dem Altar des Hauses eures Gottes, das in Jerusalem ist. Und was dich und deine Brüder gut dünkt, mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, das möget ihr nach dem Willen eures Gottes tun. Merkt man, beides wie beieinander. Das, was sie für richtig halten, das sollen sie tun in Übereinstimmung mit dem, was Gott als richtig darstellt, nach seinem Willen. Also der Wille des Menschen und der Wille Gottes muss nicht im Kontrast sein, sondern das ist das, was wir suchen müssen in unserem Glaubensleben und darum ganz besonders in den entscheidenden Fragen und in den wichtigen Entscheidungen des Lebens, da muss das zusammen sein. Und da gehen wir zurück zu den Töchtern Zelofchads. Die haben es schon in sich. Und ja, es gibt jetzt noch mehr. Überraschung. Ja, ich lese jetzt weiter in 4. Mose 36, Vers 10. So wie der Herr dem Mose geboten hatte, also taten die Töchter Zelofchads. Und Machla, Tirza und Chogla und Milka und Noah, die Töchter Zelofchads, wurden den Söhnen ihrer Oheime zu Frauen. Männern aus den Geschlechten der Kinder Manasse, des Sohnes Josefs, wurden sie zu Frauen. Und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm des Geschlechts ihres Vaters. Das sind die Gebote und die Rechte, welche der Herr in den Ebenen Moabs am Jordan von Jericho den Kindern Israel durch Mose geboten hat. Sie haben alle geheiratet. Und die haben also in der Verwandtschaft geheiratet. Das ist ein Verwandtschaftsgrad, der ja auch nach deutschem Recht möglich ist. Heute, wir sind natürlich 3.500 Jahre später, würde man anraten, einen Gentest durchzuführen, im Blick auf Kinder haben. Ja, weil durch Verwandtschaft ist die Möglichkeit, dass Gene defekt sind, und zwar am gleichen Ort defekt sind, sodass es eine Verdoppelung gibt, die dann bei den Nachkommen rauskommen als Schädigungen, die ist einfach größer. Aber damals war das Erbgut sowieso viel besser. Ja, die waren noch nicht so degeneriert. Wir sind einige Generationen später. Ja, aber eben, das ist... Diese Verwandtschaftsgrade sind möglich und wir können sicher sein, die haben den geheiratet, der in ihren Augen gut war, aber eben im Herrn. Nach dem Weg des Herrn. Und jetzt fällt aber noch was auf, die Reihenfolge der Namen hier. Machla, Tirza, Chogla, Milka, Noah. Aber wie war das in 4. Mose 27? Machla, Noah, Chogla, Milka und Tirza. Die Tirza ist am Schluss, die Jüngste. Übrigens, wie ist es in Josua? So muss man die Bibel lesen. Nach vorne, nach hinten, dann wieder zurück. Ich war in Daniel 12, heißt es, sie werden das Wort durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und das Wort durchforschen auf Hebräisch heißt eigentlich hin und her gehen. Ja? Nicht hin und her Weltreisen machen, wie manche gemeint haben. Nein, sondern sie werden hin und her gehen. Das heißt, da vorne, wieder zurück, wieder vorne, zurück. So studiert man die Bibel. Ja, Vers 10. Und gegen Osten an Issachar. Ja, da haben wir im Osten Issachar. Und Manasse erhielt in Issachar und in Aser Bet-Shean und seine Tochterstädte. Bet-Shean ist eine Stadt, wenn man da vom See Genezareth dem Jordan entlang runterkommt, gerade da ist Bet-Shean. Und das ist übrigens die Stadt, an der der Leichnam von König Saul von den Feinden aufgehängt wurde, um ihn schändlich zur Schau zu stellen. Das ist dieses Bet-Shean. Und seine Tochterstädte und Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte und die Bewohner von Endor. Oh, schau da rein. Das ist, ja, die Hexe von Endor. Dort wieder mit Sauls Geschichte verbunden. Warum endete er so traurig in Bet-Shean? Weil er sich vom Herrn abgewandt hat und im Okkultismus Antworten auf seine Fragen erhoffte. Endor und seine Tochterstädte und die Bewohner von Tanak und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte, da sind wir jetzt bei der Ebene Harmagedon, das Dreihügelgebiet. Aber die Kinder Manasse vermochten diese Städte nicht in Besitz zu nehmen. Und die Kananiter wollten in diesem Land bleiben. Wie bitte? Was wollen die? Die wollen das Gegenteil von dem, was der Herr will. Und wir merken, es beginnt, was dann im Richterbuch eben sich entfaltet. Wieder so eine schwarze Stelle. Ich habe in meiner Bibel das Wort aber angestrichen. Ja? Schon in 15,68, aber die Jebusiter. 16, Vers 10, damit man schnell wieder findet. Aber sie trieben die Kanaaniter nicht aus. Und jetzt hier, aber die Kinder Manasse vermochten nicht. Sie wollten. Die haben sich gegen den Willen Gottes aufgelehnt. Und es geschah, als die Kinder Israel erstarkten, da machten sie die Kanaaniter fronpflichtig, aber sie trieben sie keineswegs aus. Diese Formulierung werden wir dann in Richter 1 wiederfinden, wo es eben um den Weg abwärts geht. Vers 14. Und die Kinder Josef redeten zu Josua und sprachen, warum hast du mir nur ein Los und eine Messschnur als Erbteil gegeben, da ich doch ein zahlreiches Volk bin? Soweit der Herr mich bis jetzt gesegnet hat. Oh, jetzt kommen sie mit einer Klage. Der Stamm Josef kommt mit einer Klage. Und Josua sprach zu ihnen, wenn du ein zahlreiches Volk bist, so ziehe in den Wald hinauf und haue dir da selbst aus in dem Land der Perisiter und der Rephaim, wenn dir das Gebirge Ephraim zu enge ist. Und die Kinder Josef sprachen, das Gebirge reicht für uns nicht aus. Und bei allen Kanaanitern, die im Talgrund, im Tallande wohnen, sind eiserne Wagen. Bei denen, die in Bet-She'an und seinen Tochterstädten und bei denen, die im Tal Israel wohnen. Da sprach Josua zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse und sagte, du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Nicht ein Los sollst du haben, sondern das Gebirge soll dir zuteil werden. Da es ein Wald ist, so haue ihn aus, und seine Ausläufer sollen dir gehören. Denn du wirst die Kanaaniter austreiben, wenn sie auch eiserne Wagen haben und wenn sie auch stark sind. Also, die sehen da ein Problem, und Mose geht darauf ein und sagt, schaut ihr, es gibt eine Lösung. Man muss jetzt verstehen, wie das Land Israel damals ökologisch aussah. Die Hügelgebiete, die waren nicht kahl, sondern die waren bewaldet. Also es war sehr viel Wald im Land Kanaan und es war üblich, dass die Kanaaniter in den Tälern wohnten. Und darum war es eben möglich für die Israeliten, da, wo sie die Kanaaniter im Tal nicht vertreiben konnten, da konnten sie eben, kann man sagen, den Urwald auf den Hügeln roden. Und das war eine mühsame Arbeit. Da musste abgeholzt werden. Und dann hat man begonnen, so Terrassenbau zu machen. Und das ist zum Beispiel gut, wenn man vom Flughafen Tel Aviv mit dem Auto, mit dem Bus hinauffährt nach Jerusalem, da muss man schauen, zum Beispiel bei Abu Ghosh sieht man diese schönen judäischen Hügel und da sieht man diesen Terrassenbau. Das ist ganz typisch. Aber auch wenn man zum Beispiel von Jerusalem nach Shiloh auf der Straße Nummer 60 hinaufgeht, da findet man viele dieser Hügel und mit Terrassenbau. Und dieser Terrassenbau geht zurück bis auf die Zeit von Josua. Da haben sie eben begonnen, diese Wälder zu roden und mit Terrassenbau sie nutzbar zu machen für die Landwirtschaft. Und das hat Mose ihnen so angeraten, macht das mal so, dann kommt ihr zu eurem Platz und überhaupt, ihr seid ein starkes Volk. Und der Herr wird euch auch in der Zukunft, auch wenn ihr jetzt Misserfolg gehabt habt, wird er euch helfen, vorwärts zu kommen und das Land noch mehr und mehr in Besitz zu nehmen. Ja, jetzt ist halb und bald ist Abendessen. Wir wollen noch zusammen schließen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass ein Wort so viele Belehrungen enthält für unser Leben, auch in ganz konkreten Fragen von Entscheidungen. Und du siehst unser Herz und du siehst, ob es ganz auf dich ausgerichtet ist und ob du den ersten Platz hast. Und wir bitten, dass du uns allen diese Gnade schenkst, dir den ersten Platz zu geben und dass das, was wir wollen, auch mit dem übereinstimmt, was du willst. Dass wir auch unseren Willen mit deinem Willen in Übereinstimmung bringen. Unseren Willen in Übereinstimmung bringen mit deinem Wort und uns unter das Wort stellen und nicht darüber. Amen. Amen. Wir können noch ein Lied singen.